Vater im Himmel, was für eine Aussage, wie groß du bist. Alles muss sich dir unterordnen. Und du liebst uns, wie sonst uns keiner lieben kann. Wir wollen dir alle Ehre geben und wir geben dir alle Ehre für das, wer du bist und was du bist, dass du jetzt hier bist. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen. Dass wir in Ewigkeit dich irgendwann anbeten werden. Amen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite am Stream, aber besonders die Leichlinger. Ich hoffe, ihr kriegt viel von der Atmosphäre hier mit und konntet im Lobpreis genauso mitgehen wie wir gerade. Natürlich auch ein herzlich willkommen alle, die am Stream sind, die vielleicht jetzt nur die Predigt hören oder als Podcast hören. Herzlich willkommen. Kennt ihr einen Menschen, der eigentlich perfekt ist? Also der irgendwie alles kann. Der ist sportlich, immer 1A-Schüler oder war immer 1A-Schüler. Der hat eine unglaubliche Sozialkompetenz und ist noch nicht mal arrogant deswegen. Krass gut aussehend. Ich sage jetzt nicht, ob es Mann oder Frau ist. Und dazu setzt er sich ans Klavier und kann einfach spielen. Super, oder? Wenn ihr jetzt meint, ich habe meinen Mann beschrieben, kommt nah dran, aber habe ich nicht. Aber wenn wir diese Person fragen würden, sag mal, wie siehst du dich eigentlich? Du bist nahezu perfekt. Der wird uns einen Vogel zeigen und sagen, ey, sag mal, hast du sie noch alle? Weißt du eigentlich, wie viele Defizite ich habe? Weißt du eigentlich, wo ich mich hier abmühe? Wo ich gar nicht so perfekt bin, wie du mich gerade beschrieben hast? Ich glaube, ihr könnt alle mitgehen. Wir haben heute den 8. Sonntag mit dem Thema Kraftvoll Glauben. Und heute soll es um das Thema Handeln gehen. Es gibt Menschen, Christen, bei denen haben wir einen ähnlichen Eindruck wie den Menschen, den ich gerade beschrieben habe. Irgendwie haben die einen besonders Connect zum Himmel. Die sind irgendwie frommer als man selber. Und man hat so das Gefühl, alles, was die anpacken mit Jesus, funktioniert auch. Aber ganz ehrlich, die Frage, wir hatten jetzt viel über kraftvoll Glauben gehört, wer beurteilt eigentlich, wann ein Glaube kraftvoll ist? Und was ist die Messlatte, dass man sagen kann, stimmt, der hat einen kraftvollen Glauben und bei dem kann es noch ein bisschen wachsen. Vielleicht sind es die Gebete, die erhört werden von einem. Oder er hat so eine chillige Gelassenheit, ey, es kommt alles gut, hat vielleicht immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Vielleicht ist auch effektiv in der Gemeinde. Also wer sagt, das muss sein und das nicht? Was mich ja begeistert und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich die Bibel so, so stark finde. Und in der Bibel finden wir Menschen, die keinen perfekten Glauben haben. Und mit einer Offenheit, die ja fast schon unangenehm zum Teil ist, wenn man das liest, wird ihr Leben, werden ihre Gedanken, wird ihr Lebensweg beschrieben und es wird einfach kein Blatt vom Mund genommen. Da, wo wir vielleicht sagen, komm, brauchst nicht drüber reden, bang, die Bibel macht das auf und redet darüber. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass die Bibel einen Grundgedanken hat und den möchte ich euch am Anfang so mitgeben, dass ein kraftvoller Glaube sich nicht daran zeigt, dass ein Mensch keine Zweifel hat oder seine Gebete sofort erhört werden. Ein kraftvoller Glaube, und so wurde das auch die letzten Wochen beschrieben, richtet sich trotz Zweifel, trotz Angst und trotz offener Fragen auf Gott aus und wagt den nächsten Schritt. Richtet sich nicht nach unseren Zweifeln, nicht nach der Angst, nicht nach offenen Fragen, sondern wagt den nächsten Schritt. Ich möchte euch heute zwei Menschen beschreiben, mit denen ein bisschen in ihr Leben gehen. Und von ihnen wird ein Glaube beschrieben, der für mich auch in der Vorbereitung nochmal sehr beeindruckend war. Und vielleicht ist es für euch auch eine Hilfe für euren Alltag, für euer Leben. Die erste Person, die auch unglaublich bekannt ist und man viele Geschichten gelesen hat, ist Mose. Mose entgeht als kleines Kind, als Baby nur ganz knapp dem Tod und wächst anschließend im Palast auf. Und der Palast vom Pharao damals war nicht irgendwas. Er hat die Top-Bildung gekriegt, die man damals kriegen konnte, hat die schönsten Kleider angehabt, war nie arm. Und eigentlich so ein Leben, wo man sagt, ey, du hast es echt geschafft. Aber dann nimmt er an einer Stelle sein Leben selbst in die Hand, will Ungerechtigkeit bekämpfen, bringt einen Mann um, bringt einen Ägypter um. Und was passiert? Er muss fliehen. Dieser junge Mann, der im Tempel, nicht im Tempel, im Palast des Pharao aufgewachsen ist, wird Hirte in der Wüste. Alles weg. Alles, was an Hoffnung vielleicht da war, alles, was an Zukunft da war, ist weg. 40 Jahre später begegnet er Gott in einem Dornbusch. Der Dornbusch fängt an zu brennen und in dem Moment weiß Mose, hier ist Gott. Was für ein starkes Zeichen, ne? Und dann fängt Gott an, aus diesem Dornbusch zu reden und sagt, Mose, ich habe dich gesehen. Du hast jetzt eine Aufgabe, du wirst dein Volk, die Israeliten, aus Ägypten rausziehen. Genau, und der Mose stellt sich hin und sagt, jo, Jesus Gott, wir schaffen das. Mit dir schaffen wir das. Nee, er beginnt mit Gott zu verhandeln. Also ganz echt, Gott, wer bin ich eigentlich? Guck mich doch mal an. Versagt, umgebracht, jemand umgebracht und jetzt bin ich hier Hirte. Komm. Und dann, was soll ich denn sagen? Habe ich denn irgendwelche Worte, die passen? Und außerdem, du kennst die doch, die werden mir auch nicht glauben, wenn ich da als kleiner Mose hinkomme, die werden mir nicht glauben. Und Gott, was du vergessen hast, ich kann auch nicht reden. Du siehst, irgendwas stimmt da nicht, aber ich kann bitte nicht vor Menschen reden. Und ich habe eine Idee, Gott, sende doch jemand anderes, nicht mich. Cool, ne? Und man sieht, dass hier Mose nicht durch die Begegnung mit Gott zack ein anderer Mensch war und plötzlich kraftvoller Glaube da war, sondern er wird seinen Weg im Mitzweifel zum Vertrauen hin mit Gott gehen. Und wer sein Leben kennt, und ich kann euch nur Mut machen, 2. Buch Mose zu lesen, weiß, dass Mose bis zum Ende ein Lernender bleiben wird. Aber nochmal zurück, so die Argumentation von Mose kommen wahrscheinlich einigen von euch bekannt vor. Wer bin ich? Was soll ich sagen? Wir hatten letzte Woche von Yvonne die Predigt gehört, also bitte, ich kann nicht Menschen von Jesus erzählen, geht nicht. Und bei manchen Fragen, muss ich ehrlich sagen, finde ich mich wieder. Ich kenne meine Persönlichkeit und ich weiß einige Dinge, Gott, nimm da jemand anderes. Aber ein kraftvoller Glaube bedeutet nicht, irgendwann vollkommen zu werden. Und dieses Vollkommensein ist gerade bei uns Deutschen ein ganz großer Antrieb. Ich muss alles ganz richtig machen und dann kann ich gebraucht werden. Es ist die Abhängigkeit und die Mose erlebt, dass wenn er gehorsam ist, wenn er das tut, was Gott von ihm möchte, dann wird er gesegnet. Dann ist der nächste Schritt genau das, wo Gott seinen Segen drauflegt. Und man sieht in der Geschichte, dass da, wo er das selber in die Hand nimmt, da fehlt Gottes Segen. Aber Mose ist gehorsam. Trotzdem, wie er mit Gott verhandelt hat, geht er diesen Schritt im Gehorsam. Viele hundert Kilometer läuft er jetzt wieder nach Ägypten zurück. Er begegnet dem Pharao, es gibt da einige Geschichten, und dann sagt der Pharao, weißt du was, geht einfach. Dann macht sich das ganze Volk auf, fängt an zu gehen und dann stehen sie vom Roten Meer. Der Pharao hat sich kurzfristig doch überlegt, ey, ich will die doch nicht gehen lassen, ich brauche die Sklaven. Jetzt stehen die am Roten Meer, da hinten kommt das ganze Heer vom Pharao und sie sagen, sag mal Mose, was hast du denn hier gemacht? Und dann stellt sich dieser Mann vor dieses Volk hin und sagt Folgendes, habt keine Angst, beruhigte Mose sie. Bleibt standhaft und ihr werdet sehen, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet diese Ägypter hier nie wieder zu Gesicht bekommen. Der Herr wird für euch kämpfen. Wartet nur in Ruhe ab. Und hier, das seht ihr, spricht nicht mehr der Mann, der sich nicht zutraut, sondern jemand, der angefangen hat, sich auf Gottes Handeln zu verlassen. Es ist so eine, so ein, vielleicht so ein Kern von dem, was im Mose passiert ist, dass er, auch wenn er sich nicht stark genug fühlt, er geht, weil Gott ihn gesendet hat, er geht diesen Schritt. Ich möchte euch, ich möchte dich herausfordern, wo ist vielleicht deine ganz klare Argumentation mit Gott, dass irgendwas nicht möglich ist, dass ihr nicht sprechen könnt, dass dieses oder jenes ist, und wir haben alle sehr gute Argumente vor Gott, warum wir was nicht tun möchten. Aber Gott, vielleicht weißt du es auch, hat gesagt, du, ich habe eine Aufgabe für dich. Und wenn du mit mir gehst, du wirst es erleben, du musst aber diesen ersten Schritt tun, dann werde ich mit dir sein und werde dich segnen. Für Mose hieß dieser erste Schritt zurück nach Ägypten, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Er wusste, dass Gott mit ihm geht, aber wie dieser Weg dahin aussieht, wusste er nicht. Aber er ging zurück und Gott hat das gesegnet. Ich möchte euch eine andere Person vorstellen, das ist eine Frau. Neuen Testament. Wir kennen ihren Namen nicht, wir wissen nicht, wer sie ist, und ihr Leben wird nur ganz kurz beschrieben oder eine Episode aus ihrem Leben. Deswegen kann man über Mose viel erzählen und über sie nicht so viel, aber was sie erlebt, finde ich nicht nur beeindruckend, sondern spricht einfach an. Diese Frau ist seit 12 Jahren krank, sie hat Blutungen. Und nach den religiösen Vorschriften damals war das nicht, dass sie ein schlechter Mensch war oder gesündigt hatte. Manche haben das gedacht, aber nicht von dem, was Gott gesagt hat. Aber die Einschränkung, die sie hatte mit ihrer Krankheit, war, dass sie einfach sozial komplett ausgegrenzt war. Dass sie unrein war und da, wo sie sich hinsetzte und was sie anfasste, wurde unrein. Und das hieß, dieser Mensch durfte an dem ganzen Tag dann nicht mehr am religiösen und kulturellen Leben teilnehmen, bis bestimmte Sachen erfüllt war. Aber diese Frau war ausgegrenzt, weil es bei ihr nicht aufhörte. Und ich weiß nicht, ob wir uns das so vorstellen können, das ist ja eine Kultur gewesen, wo man alles zusammen machte, wo man alles voneinander wusste, wo man voneinander abhängig war. Und diese Frau war ein Stück weit auch allein und ausgegrenzt. Und diese Frau hört, dass es vielleicht eine Chance gibt, aus dieser Einsamkeit herauszukommen. Da ist Jesus in der Stadt. Und von Jesus hört man, hat sie viel Gutes gehört. Und sie geht das Risiko ein, mischt sich unter die Menschen. Es waren viele Menschen mit Jesus unterwegs. Aber immer mit der Angst, entdeckt zu werden. Immer mit der Angst, ey, was, wenn die Leute sehen, wer ich wirklich bin, wenn sie wissen, mit was für einer Krankheit ich hier bin, werden sie mich verjagen und ich bin ihnen ausgeliefert oder ich bin allein. Und ich möchte euch den Text vorlesen, wie das beschrieben wird in der Bibel, und das ist in Lukas 8. Die Menschenmenge drängte sich um Jesus. Darunter war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie für die Ärzte aufgewendet, doch niemand hatte sie heilen können. Sie kam von hinten heran und berührte die Quaste oder den Saum seines Obergewands. Sofort hörte die Blutung auf. »Wer hat mich berührt?«, fragte Jesus. Doch niemand wollte es gewesen sein. Und Petrus sagte, »Rabbi, die Menge drängt und drückt dich von allen Seiten.« Doch Jesus bestand darauf, »Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.« Als die Frau sah, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, fiel sie zitternd vor Jesus nieder. Vor allen Leuten erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus dazu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Da steht diese Frau, krank, ausgeschlossen und spricht über ihre Angst. Sie kann nicht anders, so wird es ja beschrieben, und sie muss das ausdrücken und sie sagt, das hat mich belastet und hier, ich bin unrein, ich bin einsam und ich weiß, du kannst mich heilen. Und was Jesus dann tut, ist, er spricht sie nicht als Frau an oder nicht als Geheilte, sondern er nimmt hier einen Ausdruck, das so eine persönliche Beziehung ausdrückt, wie man das vielleicht als Tochter oder als Sohn, wenn man ein gutes Verhältnis hat, verstehen kann. Meine Tochter, Er sagt nicht nur Tochter, sondern er sagt meine Tochter. Das heißt, du gehörst zu mir. Ich sehe dich, ich habe dich gesehen und du bist jetzt ein Teil von mir. Das ist Tochtersein. Ich bin immer ein Teil von meinen Eltern. Ich bin Tochter. Und Jesus sagt es nicht nur ihr, sondern er spricht es vor allen Menschen aus. Er sagt, meine Tochter. Und damit heilt er sie nicht nur körperlich, er gibt ihr öffentlich eine Würde wieder, die sie Jahre nicht hatte, eine Zugehörigkeit und einen Frieden. Den spricht er ihr zu, geh in Frieden. Und das ist so stark, eine kurze Geschichte, wo so viel vom Herzen von Jesus ausgedrückt wird, so viel, dass diese Frau sich aufgemacht hat, Jesus zu begegnen und es hat ihr Leben verändert. Jetzt kann man natürlich in Gefahr sein, bei dieser Stelle, bei dieser Geschichte zu denken oder zu interpretieren, dass jeder Mensch gesund wird, der nur genug an Jesus glaubt. Wäre schön. Aber die Kraft bei ihr liegt nicht in ihrer Intensität ihres Glaubens oder in der Berührung, sondern in Jesus selber. Und für ihn war es in dem Moment das, was er wollte, dass sie gesund wird. Was sich verändert hat, und das ist bei jedem Menschen, der sich zu Jesus hinwendet und sagt, ich will in deine Nähe, dass ihm dieser Frieden zugesprochen wird. Dass Jesus sagt, wer zu mir kommt, der wird Frieden erleben, der wird Gemeinschaft mit mir haben können. Da darf ich immer Tochter sein, egal wie ich mich benommen habe. Du kannst immer Sohn sein, egal was auf deiner Agenda gestanden hat oder steht. Wenn diese Hinwendung da ist zu Jesus, dann sind wir Töchter und Söhne, dann gehören wir zur Familie. Und das heißt nicht, das wissen wir, glaube ich, alle, dass damit der Himmel sich öffnet und wir keine Probleme mehr haben. Dass damit alles weg ist, was gerade uns behindert und alles weg ist, was gerade das Leben schwierig macht. Es gibt Situationen, da wissen wir, da dürfen wir uns darauf verlassen, dass durch diese Situationen Gott uns tragen wird und er mit uns gehen wird und eben sein Frieden, nach dem wir uns immer wieder ausstrecken dürfen, uns bestimmen wird und bestimmen darf. Und ein kraftvoller Glaube hört nicht nur von Jesus, weil das ist genau, was oft passiert. Wir hören, wir haben viel gehört und stimmt und hier ist was passiert und da. Sondern ein kraftvoller Glaube macht sich trotz Hindernissen auf den Weg zu ihm. Ein kraftvoller Glaube hört nicht nur von Jesus, er macht sich trotz der Hindernisse, und diese Frau hatte viele Hindernisse, auf den Weg zu ihm. Da möchte ich euch auch diese Frage stellen, wo hat die Hoffnung euch verlassen? Wo sind Lebenssituationen, Lebenswege, wo du sagst, also Ulrike, wenn du das wüsstest, hört sich alles gut an, aber weißt du, wie der mit mir umgeht und wie der mit mir umgegangen ist und was ich hier für eine Verletzung habe? Es ist der Weg zu Jesus hin, der dann auch Heilung bringen wird. Das ist seine Zusage. Und Gott liebt uns nicht mehr oder weniger, weil wir damit seine Zuwendung verdienen, sondern weil er der Einladende ist, weil er derjenige sagt, ey, ich habe dich doch schon vorher gesehen, ich war doch bei dem ganzen Mist dabei. Meinst du, ich weiß das nicht? Du darfst zu mir kommen und ich verspreche dir, dass Frieden dich erfüllen wird. Gott begegnet Mose in der Wüste. Jesus sieht die Frau mit ihrer Angst mitten in der Menge. Unser Handeln ist keine Leistung, durch die wir Gott beeindrucken. Es ist unsere Antwort auf seine Nähe, seine Liebe und seine Einladung. Jetzt würden wir natürlich gerne wissen, was sind denn das für Schritte, die wir machen können? Wie sieht dieses Handeln aus? Erfahrungen, die ich gemacht habe, die viele von euch gemacht haben, ist Lesen in der Bibel. Weil alles, was Menschen mir sagen oder was passiert, muss an der Bibel zu prüfen sein. Deswegen sage ich mal, lest die Bibel. Es können die Gespräche mit anderen sein, wo ich Menschen habe, wo ich weiß, bei dir, von denen ich weiß, die mögen mich, die kennen mein Leben und die dürfen auch in mein Leben reinsprechen. Und es ist immer wieder Gott, den ich meinem Wunsch, meine Gedanken vielleicht auch meine Träume immer wieder hinlege und sage, hier, du siehst das und du nimmst das ernst. Corrie ten Boom ist bekannt, dass sie als Familie Juden aufgenommen hat im Zweiten Weltkrieg und sie wurde verfolgt, also sie kam dann ins Konzentrationslager und sie schreibt in ihrem Buch Zuflucht, meine Aufgabe war es, Gottes Führung Schritt für Schritt zu folgen und jede Entscheidung im Gebet vor ihn zu bringen. Meine Aufgabe war es, Gottes Führung Schritt für Schritt zu folgen und jede Entscheidung im Gebet vor ihn zu bringen. Das sagt eine Frau, die im Konzentrationslager war, deren Familie in dieser Situation angegriffen war. Sie kannte ihren Weg nicht. Sie wusste nicht, was mit ihr passiert, aber sie bleibt dran, dass Gott sie führen wird und dass er sie nicht alleine lassen wird. Und dass Gott bereits den ganzen Weg kannte. Als ich 16 war, war ich in einem Praktikum und ich hatte ganz stark den Eindruck, ich soll in die Mission gehen, ich soll in ein Land gehen, Menschen von Jesus zu erzählen. Ich habe daraufhin mein Leben ausgerichtet, ich bin Krankenschwester geworden, bin zur Bibelschule gegangen, hatte mich für eine Hebammenausbildung beworben. Also ich wusste, was ich wollte. Nach 28 Jahren sind wir ausgereist. 28 Jahre. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Ich dachte, ey, ich starte jetzt durch. Gott hat mich 28 Jahre, und das kann ich jetzt im Rückblick sagen, darauf vorbereitet. Er hat meine Motivation geprüft. Er hat mich Dinge erleben lassen. Nein, war nicht witzig. Und die waren auch nicht immer so, dass ich sagte, klar, jetzt bin ich dann irgendwann vorbereitet. Aber im Rückblick sehe ich, was für eine Gnade, dass Gott meine Schritte geführt hat, dass er nicht gesagt hat, ja, du hast mir das gesagt, jetzt mache ich das mal eben. Nee, er hat gewusst, was ich brauche. Und das ist so, wo ich euch Mut zu machen möchte, an dem festzuhalten, was ihr vor Gott vielleicht auch erkannt habt, wo ihr denkt, dass das ist, was Gott möchte. Und wenn er euch andere Schritte führt, zu sagen, okay Gott, ich gehe das mit dir, ich bleibe an dir dran und ich weiß, ich bin davon überzeugt, dass du mich segnen wirst. Also es gibt nicht, und davon bin ich überzeugt, den perfekten Glaubensmenschen. Niemand ist perfekt bis jetzt gewesen, außer Jesus. Und jeder wird immer Fragen und Zweifel haben und keine Antwort. Mose hatte Zweifel, hatte ich vorhin gesagt. Die Frau hatte Angst, so Angst, dass sie am ganzen Körper zitterte. Und beide kannten ihre Grenzen. Aber beide richteten ihre Hoffnung nicht auf die eigene Stärke, sondern auf Gott. Und beide wagten den nächsten Schritt. Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist oder vielleicht wirkt er ganz klein. Vielleicht ist es das erste Mal, Gott ehrlich deine Angst und deine Fragen hinzulegen. Vielleicht habe ich Lügen, die jemand über mir ausgesprochen hat. Ey, also das wirst du nie hinkriegen. Guck dich doch mal an. Und zu sagen, was hat denn Gott für Gedanken über mich? Und zu sagen, das sind nicht die Gedanken, Gott, die du über mich hast. Du hast andere Gedanken und du hast einen anderen Blick auf mich. Vielleicht ist es ein Gespräch zu suchen. Vielleicht ist es, um Vergebung zu bitten, Vergebung zu gewähren und Versöhnung zu leben. Und ich würde sagen, das ist der Schritt, der uns allen am schwersten fällt, weil wir unser Recht und weil wir unsere Richtigkeiten an Gott abgeben. Vielleicht ist das der erste Schritt, damit Versöhnung in eure Familie kommt, in eure Ehe kommt. Oder vielleicht ist es eine lange Wartezeit, die wir nicht verstehen, zu akzeptieren und immer wieder vor Gott zu bringen. Immer wieder zu sagen, Gott, ich verstehe deine Wege nicht, ich würde gern was anderes haben, aber ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen. Und auch da kann es Krankheit sein und ich möchte nicht sagen, dass es locker ist. Bei dieser Frau 12 Jahre gelitten, manche leiden noch viele Jahre mehr, aber zu wissen, ich darf diesen Weg zu Jesus nehmen und er sieht mich. Vielleicht ist es eine Ehe, wo ihr seit Jahren für euren Partner betet. Haltet dran. Haltet an Jesus dran, das ist die Verheißung. Dann kann es auch sein, ähnlich wie es bei mir war, da werden wir gleich mit Nathanael und Erika unterwegs sein, zu sagen, ich gehe in ein anderes Land. Ich bin bereit, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Entweder vor meiner Haustür oder ich reiß wirklich aus. Dann haltet an dem Schritt fest. Bleibt dran. Bleibt dran, wenn ihr wisst, ihr sollt mit eurem Nachbarn über Jesus zu reden und betet, mach du die Tür auf. Zeig mir, wo ich ihm begegne und ich kann von dir reden. Wir wissen alle nicht, wie unser Weg aussieht. Keiner. Aber wir dürfen diesen nächsten Schritt, egal was es ist, mit seiner Kraft gehen und mit der Gewissheit, er wird uns Frieden zusprechen. Tim hatte ganz am Anfang das Bild vom Lavendelpflanze uns mitgegeben. Die Lavendelpflanze, die echte, nicht die Plastik, ist in diesem Wurzelballen drin. Und dieser Wurzelballen ist die Nahrung. Wenn wir Schritte gehen wollen, dann nehmt das Bild mit. Die Nahrung ist Christus, die ist Gott. Und was daraus wird, das ist seine Sache. Aber wir dürfen von dieser Kraft leben. Die Kraft unseres Glaubens liegt nicht darin, wie sicher und stark du dich fühlst. Sie liegt bei Gott, dem wir uns anvertrauen. Er blieb an Mose dran. Jesus sieht die Frau inmitten der Menge und wendet sich ihr zu und sagt, Tochter, meine Tochter. Und er sieht auch dich, da wo du gerade stehst. Und deshalb darfst du den nächsten Schritt gehen, nicht weil du stark bist, sondern weil er treu ist. Deshalb darfst du den nächsten Schritt gehen, nicht weil du stark bist, sondern weil er treu ist. Und hier endet unsere Serie Kraftvoll Glauben. Dieser Glaube hört, der Glaube vertraut und der Glaube handelt. Amen.